Gut. Journal Club?
Journal Club. Ich habe zwei Studien.
Ja. Ich habe eine. Ich würde gerne weitermachen. Ich habe zwar nur eine, aber es passt so ein bisschen zu dem Thema. Und zwar ist meine Studie Video Consultation in the Pre-Hospital Stroke Chain of Care of Suspected Large Vessel Occlusion, a Mixed Method, Methods Feasibility Study von Lieselotte Omran et al. Und zwar erschien im BMC Emergency Medicine am 11. April 26, also hot off the press. Worum geht's? Es ging im Endeffekt darum, dass man natürlich einen Schlaganfall frühzeitig erkennen sollte und auch eine frühzeitige Entscheidungsfindung machen sollte. Das ist einfach bei diesem Krankheitsbild Time is Brain ganz, ganz wichtig. Und hierbei haben sie untersucht, ob eine Videokonsultation im präklinischen Bereich die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Neurologen fördern kann und die Triage-Entscheidung erleichtern kann. Und da kamen natürlich unterschiedliche Aspekte mit dazu, dass man zum Beispiel sich ein geeigneteres Krankenhaus aussucht, auch wenn man vielleicht dann etwas weiterfahren muss. Wir hatten im Rahmen dessen ja auch schon mal über Fast 4D gesprochen mit meinem Kollegen hier aus Gießen. Aber hier geht es jetzt einfach darum, hilft uns so eine Videokonsultation auch nochmal weiter. Die Methode war so, es war eine Mixed Methods Machbarkeitsstudie mit paralleler Erhebung von quantitativen und qualitativen Daten. Die quantitativen Daten wurden dazu verwendet, die Bearbeitungszeiten und den Patientenfluss einmal aufzuzeichnen, und die qualitativen Daten wurden aus halbstrukturierten Interviews und Bewertungsbögen gewonnen. Die Intervention wurde über einen Zeitraum von 13 Monaten gemacht und insgesamt waren 12 Rettungswagen in 4 Bezirken eingeschlossen. Die Patientinnen mit Verdacht auf eine Großgefäßokklusion, also LVO, und einem modifizierten NIH-Score, die von einer größeren Zahl wurden dann inkludiert. Ergebnisse und die erste Kritik, die ich jetzt schon habe: Es sind insgesamt nur 44 PatientInnen gewesen, die die Einschlusskriterien erfüllt haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und davon konnten dann nur 5 Videokonsultationen erfolgreich abgeschlossen werden, was teilweise auf die begrenzte Verfügbarkeit der Ausrüstung zurückzuführen war. Und insgesamt waren dann 108 PatientInnen in der Kontrollgruppe. Die quantitativen Ergebnisse wurden deskriptiv dargestellt und von den 5 abgeschlossenen Videokonsultationen wurden 2 PatientInnen dann direkt in das regionale Schlaganfallzentrum transportiert. Und in der Nicht-Videogruppe waren das 24 von 148 PatientInnen. Die qualitative Analyse identifizierte dann insgesamt 3 Themen. Einmal so eine berufsübergreifende Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen den unterschiedlichen Sparten, also Rettungsdienst und NeurologInnen, praktische Nutzung von Videokonsultationen. Hierbei war es so, dass die Videogruppe, also in der Videogruppe 40% der PatientInnen, 2 von 5, direkt in ein regionales Zentrum transportiert wurden im Vergleich zu 16% in der Kontrollgruppe. Und dies zielte darauf ab, dass man zeitintensive Sekundärtransporte von lokalen Kliniken zu Spezialzentren vermeiden sollte insgesamt, oder der Gedanke dahinter war das, ob man das vermeiden kann. Genau. Und der dritte Aspekt von der qualitativen Analyse waren dann noch Hindernisse und fördernde Faktoren für die Umsetzung. Die gesamte präklinische Zeit in der Videogruppe war länger. Das habe ich auch so erwartet, ehrlicherweise, als ich mir das Studienprotokoll so angeguckt habe. 83 versus 56 Minuten. Das finde ich ist schon eine deutlich längere Zeit. Die AutorInnen führen das zurück auf die größere geografische Entfernung und weniger auf die Videokonsultation selbst. Naja, die Schlussfolgerung, die die AutorInnen ziehen, ist, dass die videomedizinische Konsultation vor der Einlieferung ins Krankenhaus bei Verdacht auf einen Schlaganfall in Einzelfällen technisch machbar und auch von den KlinikerInnen in der Klinik dann als hilfreich empfunden wurde, also von den NeurologInnen. Die technischen und organisatorischen Hindernisse waren aber sehr, sehr einschränkend und für den routinemäßigen Einsatz auf jeden Fall noch nicht, ja, flächendeckend einsatzbereit. Die Ergebnisse liefern insgesamt zwar schon wichtige Erkenntnisse über die berufliche und organisatorische und technische Möglichkeit des Ganzen und auch, dass man insgesamt das Ganze durchführen kann, aber man kann anhand dieser kleinen Fallzahl natürlich überhaupt keine Rückschlüsse auf die klinische Wirksamkeit zulassen. Und es wurde nochmal so ein bisschen darauf eingegangen, dass die Zielklinik sich besser auf den Kasus vorbereiten kann als Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, ob dafür unbedingt eine Videokonsultation notwendig ist, weil wir eben wissen, time is brain. Und wenn wir eben längere Zeit am Einsatzort oder wo auch immer verbringen, ist halt immer so ein bisschen die Frage, welchen Benefit haben wir am Ende? Ich fand die Studie trotz der eher nicht ganz so guten Ergebnisse beziehungsweise der kleinen Fallzahl trotzdem spannend, weil sie eben genau diese aktuelle Entwicklung aufgreift. Also die Kombination aus Präklinik und Telemedizin und Stroke mit Triage. Es ist schon auch wirklich relevant für Strukturentscheidungen und es kann natürlich auch von Rettungsdienstbereich zu Rettungsdienstbereich unterschiedlich sein. Wenn du einen Flächenrettungsdienst hast, wo du einfach viel Zeit hast, bis du ins Krankenhaus fährst, dann musst du dir schon überlegen, fahre ich jetzt nach Osten oder nach Westen und wo ist wirklich eine geeignete Klinik, die auch eine Thrombektomie leisten kann und zwar 24/7. Also dafür könnte es schon eine Option sein. Wenn wir jetzt uns in Berlin befinden, dann ist es wahrscheinlich eher irrelevant, solche Techniken zu verwenden. Aber es ist eben auch so in diesem Zeitalter der Digitalisierung schon einfach ein Thema. Möglicherweise könnten wir durch solche Strukturen mit dieser Videotele-Notfallmedizin Sekundärtransporte vermindern und potenziell auch schneller die PatientInnen in die Thrombektomiezentren bringen, wenn wir denn sie richtig ausgewählt haben. Kritisch muss man wirklich sehen, das ist nur eine Machbarkeitsstudie und keine Outcome-Studie. Es gibt keine harten Endpunkte, wie zum Beispiel irgendwie Door-to-Needle-Time, sodass wir halt einfach nicht genau wissen, was haben sie eigentlich genau untersuchen wollen. Das ist eine viel zu kleine Fallzahl, hat schon eher so einen Pilotstudiencharakter. Also Hypothesen generierend, aber nicht wirklich praxisverändernd, grundsätzlich aber strategisch hochrelevant. Ich wollte, was ich am Anfang einmal angesprochen habe, noch einmal auf das FAST-4D-Schema, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe, eingehen. Ich glaube, hierbei erfassen wir ganz ohne Video wirklich auch die Schlaganfälle auch in der hinteren Schädelgrube sozusagen sehr, sehr gut mit guten Ergebnissen. Und FAST ist uns allen Begriff. Die 4D sind nochmal der Wiederholung halber. Die Diplopie, Dizziness, Dysmetrie und das Gesichtsfelddefizit, also Deficit in View. Das war eigentlich schon eine kleine, kurze Studie zu den aktuellen Optionen in der Neuro.
Genau. Voll spannend. Ich muss sagen, das mit dem längeren Aufenthalt vor Ort, das ist ja einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte auch an den Telenotarzt.
Ja.
Das ist auch was, was man in den Telenotarztstudien sieht, auch in Bereichen, wo das schon lange etabliert ist. Was man da auch sieht, ist, soweit ich weiß, aber dass je länger es etabliert ist, desto kleiner wird quasi diese Differenz. Einfach weil halt die Teams besser darauf eingespielt sind, das zu nutzen.
Ich glaube aber auch am Ende ist, Dana hat das schon gesagt, also wir müssen halt aufpassen, was wir vergleichen. Mhm. Wenn wir vergleichen Telenotarzt gegen physikalischer Notarzt, wird der Telenotarzt in vielen Bereichen, wo der physikalische schnell vor Ort sein kann, schlechter abschneiden. Weil es natürlich natürlich häufig leichter ist, etwas zu beurteilen, wenn man vor Ort ist und wenn man das nicht über Videoschaltung hat. Ich will gar nicht die Qualität der Ärzte, ich meine nur, selbst der gleiche Arzt wird es telemedizinisch schwerer erfassen können. Beim Telenotarzt muss ja der Vergleich sein, erstmal Eintriffzeit des richtigen Notarztes oder überhaupt Verfügbarkeit. Mhm. Also wir können nicht einfach Telenotarzt gegen richtige Notarzt vergleichen. Und genauso kommt es da denn sehr drauf an, wo bist du? Also ich meine, bist du im Städtischen, wo du zwar statt den Telenotarzt dann aber das dauernd, also alle zwei Straßen Maximalversorger hast oder einen Schwerpunktversorger, dann ist der Telenotarzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Bist du irgendwo auf dem Land, wo, wie Dana sagte, nach Süden nächste Maximalversorger eine Stunde, nach Norden 45 Minuten.
Aber da dann vielleicht keine Thrombektomie irgendwie dauerhaft möglich. Also, ja. Ich glaube, es könnte schon sinnvoll sein, aber die AutorInnen beschreiben eben auch, dass die technischen Probleme noch so groß waren und so relevant, dass sie ja so viel ausschließen mussten von den eingeschlossenen PatientInnen. Ich meine, 44 ist schon nicht viel, aber dass 5 davon übrig bleiben nur noch.
Das finde ich schon krass.
Das ist ja schon, also da fallen ja extrem viele weg. Und wahrscheinlich sind wir einfach da noch nicht an dem Zeitpunkt angekommen, dass das wirklich flächendeckend so gut funktioniert. Und wenn das aber dann mal technisch einwandfrei funktionieren sollte, dann da mal schnell irgendwie, so wie es beim Telenotarzt mit einem EKG beispielsweise an die Kardiologen, Kardiologinnen teilweise schon geschieht, dass man dann halt sagt, hier siehst du das auch so. Das ist, dagegen spricht ja nichts, aber man muss es wahrscheinlich sinnvoll einsetzen und auch sehr gut einführen, solche Sachen, um einen Benefit zu haben.
Vor allem würde ich auch mal die Hypothese aufstellen, dass zumindest in Deutschland die Regionen, wo die Netzabdeckung so schlecht ist, also ich meine, da musst du ja nur einmal mit dem ICE durch Deutschland fahren und versuchen, irgendwas im Internet zu machen, dann merkt man, dass auf jeden Fall schnelles Internet jetzt nicht unbedingt überall verfügbar ist. Und ich würde jetzt mal postulieren, dass das relativ deckungsgleich ist mit den Regionen mit niedriger Krankenhausdichte.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, in Kenia gab es sehr gute Netzabdeckung, als ich da war. Weil sie da keine Rücksicht auf irgendwelche Baugenehmigungen oder so nehmen mussten, sondern einfach da die Masten hingebaut haben, wo es sinnvoll ist. Also zumindest für die Netzabdeckung. Aber es gab natürlich auch fast kein Festnetztelefon. Also es gab halt nur Handy. Zumindest in der Region, in der ich gearbeitet habe. Ja. Genau.
Torben, willst du weitermachen, wenn du zwei Studien hast?
Dann würde ich mit meiner ersten Studie anfangen. Und der Titel der ersten Studie lautet Chest Compression Only versus Standard CPR in Adults with Out-of-Hospital Cardiac Arrest, Cardiac and Neurological Outcomes. Ja, das Ganze ist eine Meta-Analyse. Also, was ja immer wieder bei Laienreanimation, also dass Laienreanimation wirkt, da sind wir uns einig, das betonen ja auch alle neuen Guidelines immer wieder. Am Ende muss Laienreanimation durchgeführt werden, weil das wirklich was bringt, zumindest beim Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Und dann ist ja immer die Frage, ja, mit Beatmung oder ohne. Dann wurde ja eine Zeit lang gesagt, naja, wir machen denn doch lieber ohne, weil einfach die Hemmschwelle mit Beatmung, also mit Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung, das zu machen, so hoch ist bei den Leuten, dass es besser ist, wenn sie drücken. Und ja, wie sind die Unterschiede jetzt? Das hat diese Studie versucht zu untersuchen, oder ich finde sogar, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben genau eine Meta-Analyse, haben Daten von 5 randomisierten Studien und 13 Observational Studies genommen und sind am Ende auf 232.655 erwachsene Patienten mit Out-of-Hospital Cardiac Arrest gekommen.
Boah, das ist krass.
Genau. Natürlich aus ganz verschiedenen Ländern, also um die ganze Welt. Primäres Outcome war Überleben bis Krankenhausentlassung und dann auch noch primäres Outcome, aber jetzt nicht kombiniert, sondern auch noch primäres Outcome war gutes neurologisches Outcome, was ich finde, was sehr patientenorientiert ist. Wenn wir jetzt noch auf die Studie von Dana vorhin zurückgehen, da wäre ja auch nicht Door-to-Needle-Time, das wirklich patientenorientierte. Das patientenorientierte wäre gutes neurologisches Outcome. Genau. Und dann will ich auch gar nicht lange drum rumreden. Die Ergebnisse sind eindeutig. Also in keinem der primären Outcomes gab es einen signifikanten Unterschied in Chest Compression Only, also und Standard CPR. Und die Secondary Outcomes, die zum Beispiel waren ROSC, gab es keinen Unterschied. Überleben bis Krankenhausaufnahme gab es keinen Unterschied. 24-Stunden-Mortality gab es keinen Unterschied. Auch ein Monatssterblichkeit, kein Unterschied. Also am Ende alles nicht signifikant. Ja. Also am Ende keine Unterschiede. Man muss allerdings sagen, Also ich glaube, das unterstützt das schon, dass man Laien das so beibringen kann. Wir müssen allerdings sagen, wir wissen nicht, welche Rettungsdienstsysteme da alles dran beteiligt waren. Also jetzt genau. Und wir wissen nicht, wir haben keine Daten über die Qualität der Herzwiederbelebung. Ich meine, vielleicht war es in beiden Gruppen gleich, aber vielleicht waren ja auch ganz viele Chest Compression Only aus einem Land und oder aus einer Region und ganz viele in der Gruppe Standard CPR aus dem anderen. Das geht aus dieser Studie halt nicht hervor. Und das sagen die Autoren auch selbst. Selbst die randomisierten Studien sind halt keine High-Quality-Studien. Also deswegen, es gibt einen guten Hinweis, dass vielleicht die Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase-Beatmung gar nicht so wichtig ist. Wenn man natürlich über alle Cardiac Arrests geht, wenn man die hypoxischen hat, ist es vielleicht doch wichtiger. Muss man ja auch sagen. Wenn es die kardialen sind, ist es vielleicht weniger wichtig, weiß ich nicht. Ist nur ein Hint. Aber die Studie unterstützt auf jeden Fall erstmal Chest Compression Only. Ja.
Krass, ich finde es ultra spannend und ich finde, dass diese Studie einen ziemlich krassen Bias hat, was aber eigentlich nur die Aussage der Studie unterstützt. Und zwar, was ja gar nicht untersucht wurde, weil die nicht reanimiert wurden, sind alle die Patienten, die eben nicht reanimiert wurden, weil die Leute sich von Mund zu Mund oder Mund zu Nase geekelt haben. Und dass es trotzdem nicht unterlegen ist, Chest Compression Only zu machen, finde ich, verstärkt nur den Hinweis, den die Studie uns gibt, dass es eben nicht unterlegen ist.
Ja. Was ich am Anfang vergessen habe, ist, das Ganze ist erschienen im März diesen Jahres, also März 2026 in American Journal of Cardiology. Also, ja, Entschuldigung.
Sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Also,
die Kardiologen denken nur an ihr Herz, die brauchen keine Beatmung.
Ja, kennt ihr diesen, ich müsste ihn jetzt auch aussuchen, es gibt so einen englischen Werbespot mit so einem Fußballer, der Werbung für die, also Chest Compression Only CPR macht. Also ich gebe das jetzt bestimmt ein bisschen falsch wieder, aber am Ende fällt irgendwer um, er fängt an zu drücken, dann kommt sein Buddy und sagt, hier, du musst noch beatmen. Und dann sagt er, nee, ich küsse nur meine Frau auf den Mund. Und also, ja.
Genau. Als du Clip gesagt hast, musste ich gerade daran denken, an diesen legendären Mr. Bean-Clip, wo er die Tabletten in den Mund kippt.
Ja, ich weiß.
Sorry.
Ich kenne ihn.
Henning und ich sitzen hier so und denken so,
oh,
ich war Mr. Bean. Ja.
Ja.
Gut, dann, das war meine erste Studie. Kurz und knapp.
Cool.
Henning, willst du weitermachen?
Ich kann weitermachen, ja. Und ich habe zur Einführung, ich male uns ein Bild einer Situation. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid Formulantin oder auch Assistenzärztin oder irgendeine ärztliche Position auf einer Intensivstation und werdet gebeten, bei einem Patienten Blutkulturen abzunehmen. Das ist ja auch irgendwie so eine typische Formulantin oder auch PJ-Innenaufgabe. Tätigkeit generell, da würde ich auch gerne mal delegiert an das studierende Personal. Also, wir gehen voller Tatendrang zu Patienten und schon beim Betreten des Zimmers denken wir, ach, das könnte schwierig werden hier. Gefälscht, das war schon vorher mau, jetzt hat der Patient auch noch septisch eingeschwemmt, Hautzustand ist desolat. Aber wir probieren es natürlich trotzdem. Es wird gestaut, geklopft, geguckt und auch hoffnungsvoll punktiert. Aber die Gefäße, die platzen natürlich alle weg. Bei niedrigen Thrombus und kompromittierter Gerinnung entstehen da jetzt auch noch Riesenhämatome. Es ist einfach zum Haare raufen. Ne? Ich glaube, wir können uns alle...
Wer hat schon mal gedacht, wenn ich das Hämatom jetzt abpunktiere?
Oh Gott, vielleicht kommt da trotzdem was. Ne? Geht das auch? Wer weiß. Genau. Und dann schaut ihr sehnsüchtig hoch zum ZVK. Darüber wäre es ja so einfach, Blut zu kriegen. Verbietet sich natürlich, das wissen wir, viel zu hohe Kontaminationsraten. Und der Blick wandert weiter zu der Arterie am Unterarm. Wäre das nicht auch eine Alternative? Ist das eigentlich genauso verboten wie der ZVK? Das ist eine Frage, die stelle ich später mal meiner Oberärztin, denkt ihr euch, während ihr den nächsten Butterfly öffnet. Genau, soweit.
Ach, super Geschichte.
Leitung.
Ich finde es auch großartig. Schon entertained.
So oder so ähnlich vielleicht passiert in der einen oder anderen Formulatur.
Noch nie vorgekommen.
Genau, soweit meine Einleitung zu der Studie mit dem Titel Contamination of Blood Cultures Drawn from Arterial Catheters versus Venipuncture or Venous Catheters in Critically Ill Patients, a Systematic Review and Meta-Analysis von Takatoshi Kuroki et al. Aus dem Clinical Infectious Diseases Journal aus dem März 2026. So, worum geht's? Die periphervenöse Einmalpunktion, das ist ja der Goldstandard zur Entnahme von Blutkulturen, ne? Aber verschiedene Faktoren, wie gerade in meiner kleinen Geschichte erwähnt, können das erschweren. Ödeme, der schlechte Gefäßstatus, Gerinnungsstörungen. Weitere Nachteile sind, dass das Ganze schon auch irgendwie arbeitsintensiv sein kann. Ja, wenn man da irgendwie 2-3 Mal reinpieksen muss, das dauert ja auch ein bisschen. Ist oft unangenehm für die Patientinnen. Und es gibt irgendwie auch eine Gefahr für Nadelstichverletzungen. Trotz dieser ganzen Nachteile wird die Entnahme von Blutkulturen über liegende Katheter nach wie vor nicht empfohlen, aufgrund eben der erhöhten Kontaminationsraten, die irgendwo im Bereich von 4-13% liegen. Diese Daten und Empfehlungen beruhen aber überwiegend auf Studien, die mit Blutkulturen aus zentralvenösen Kathetern angefertigt wurden. Wie sich das Ganze mit arteriellen Kathetern verhält oder Blutkulturen aus arteriellen Kathetern, ist bisher nicht so gut untersucht. Und dem hat sich jetzt eben dieses Systematic Review und Meta-Analyse gewidmet, wo eben die Kontaminationsraten von Blutkulturen aus arteriellen Kathetern, venösen Kathetern und venösen Einmalpunktionen verglichen wurden. Genau. Eingeschlossen wurden Studien, die eben diesen Sachverhalt bei kritisch kranken Kindern und Erwachsenen untersucht haben. Und dabei wurden alle Blutkulturen eingeschlossen, unabhängig vom Entnahmezeitpunkt, also auch die direkt nach der Platzierung des Katheters entnommen wurden. Ausgeschlossen, nur eben zur Vollständigkeit halber, wurden Reviews, Kommentare, Editorials, irgendwelche Zusammenfassungen und Studien, bei denen die AutorInnen keinen Volltextzugriff hatten. Und das Primary Outcome war die Kontaminationsrate der Blutkulturen. Vielleicht ganz kurz zur, wie wurde Kontamination überhaupt definiert in den Primärstudien? Das war hier nicht einheitlich natürlich. Bei einigen war ausschließlich der nachgewiesene Erreger oder die nachgewiesenen Erreger wurde anhand eben der Erreger klassifiziert, ob das Ganze Kontamination war oder nicht. Bei anderen wurde der Wachstum in nur einer Blutkultur von zweien als Kontamination gewertet. Bei wieder anderen war es eben auch die Kombination aus beiden Kriterien. So, zu den Ergebnissen. Insgesamt wurden 6 Observationsstudien eingeschlossen mit dann in der Summe 8.533 Blutkulturen. Davon waren 3 dieser Studien ausschließlich bei erwachsenen Patientinnen durchgeführt, 2 bei sowohl pädiatrischen und auch erwachsenen Patientinnen und eine Studie bei ausschließlich pädiatrischen Patientinnen. Dann der Vergleich von arteriellen Kathetern versus die venöse Einmalpunktion. Kontaminationsrate bei den arteriellen Kathetern lag bei 2,1%. Kontaminationsrate für die venöse Einmalpunktion 2,3%. Da also ähnlich. Arterielle Katheter versus venöse Katheter und damit sind alle venösen Katheter gemeint, also sowohl der ZVK als auch ein peripherer Zugang oder ein Port oder manchmal gibt es ja auch diese PIC-Dinger, also wo man peripher dann Richtung zentralvenös schiebt. Da lagen die Kontaminationsraten für die arteriellen Blutkulturen bei 3,1% und die aus den venösen Kathetern bei 8,0%. Eine Subgruppenanalyse für ZVKs ergab ähnliche Ergebnisse. Was sagt uns das? Ja, Blutkulturen aus arteriellen Kathetern scheinen vergleichbare Kontaminationsraten zu haben mit Blutkulturen aus venöser Einmalpunktion. Und Blutkulturen aus arteriellen Kathetern scheinen den Blutkulturen aus venösen Kathetern überlegen zu sein im Hinblick auf die Kontaminationsraten. Aber ja, wie erklären sich das die AutorInnen? Zum einen sind arterielle Systeme ja oft geschlossene Probeentnahmesysteme. Das heißt, ich habe irgendwie eine Möglichkeit, ein Rädchen zurückzudrehen, damit Blut zu aspirieren. Muss also, anders als vom ZVK, wo man ja irgendwie dann mit 3 Spritzen aspirieren, abnehmen, am Ende durchspülen, viel weniger manipulieren überhaupt am Gefäßsystem. Und oft haben diese ACL-Systeme ja auch so selbstverschließende Anschlüsse, die gut zu desinfizieren sind, was eben auch nochmal die Manipulation am System reduziert und genau einfach die Kontaminationsraten scheinbar dann geringer sind. Limitationen der Studie sind zum einen die unterschiedlichen Definitionen von Dekontaminationen. Es waren nur Observationsstudien, keine Interventionsstudien, weil es die wohl einfach nicht gibt zu dem Thema. Auch generell eher, ja, mit 6 Studien jetzt auch nicht so super viele. Und natürlich wissen wir nicht jetzt, wie das Vorgehen bei der Abnahme der Blutkulturen über alle Studien war, ob das einheitlich war oder ob da irgendwie, ja, unterschiedliche Herangehensweisen, ob da grob geforscht wurde, wer weiß. Genau, daher die Aussagekraft dieser Meta-Analyse ist sicher nicht super hoch zu bewerten, aber vielleicht nehmen wir irgendwann in ferner Zukunft der Blutkulturen über arterielle Katheter ab.
Ja. Ich würde das stark präferieren. Das Einzige, was jetzt ja noch interessant wäre, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast und ich drüber gehört habe, aber haben Sie definiert, wie Sie eine Kontamination definiert haben?
Ja, also wie gesagt, da war es jetzt in den, da kam es jetzt auf die eingestoffene okay. Studien an. Es gab halt einmal die Möglichkeit, dass es ausschließlich aufgrund der nachgewiesenen Erreger klassifiziert wurde. Ne, also die typischen Hautkeime, die eben aufgetaucht sind und dann sagt man Kontamination. Manchmal eben nur der Wachstum in einer einzelnen Blutkultur aus dem Paar ist ja auch so ein klassisches Ding oder manchmal die Kombination. Aber es war eben nicht einheitlich über die eingeschlossenen Studien. Ne? Ist halt, wie gesagt,
Kritik. Ja. Ja. Okay. Und dann ist die Frage, ist die Arterie schlechter im Erregernachweis? Also nur weil die Kontaminationsrate venös höher ist, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass auch der Erregernachweis schlechter ist. Stimmt. Vielleicht findet man venös einfach mehr Erreger. Also weiß ich nicht. Ist nur, das gibt die Studie nicht her, würde ich sagen.
Das ist eine spannende Frage.
Ja, das ist was für eine Doktorarbeit.
Ja. Keine Ahnung, ob es dazu Daten gibt. Auf meiner aktuellen Intensivstation wird es tatsächlich so gemacht. Cool. Und ja, es ist, glaube ich, eine erhebliche Arbeitserleichterung.
Wir machen es auch so.
Glaube ich sofort, ja.
Also wir nehmen sie auch, wir nehmen sie auch arteriell ab. Ja. Zumal, was ja nachgewiesen ist, das habe ich mal in einem Journal Club vor bestimmt 4-5 Jahren gehabt, dass wenn man häufiger punktieren muss, um die Blutkulturflaschen vollzukriegen, und wir nehmen jetzt sogar meistens 3 ab und nicht nur 2 Paar, dann steigt die Kontaminationsrate nochmal exponentiell an. Mhm. Also wenn du denn da irgendwie ein schlechtes Gefäß hast, was dir wegplatzt, dann musst du nochmal, dann wird es noch schwieriger.
Aber ja, voll. Ja.
Super alltagsrelevant und cool total vorgestellt. Vielen Dank, Henning. Also, finde ich, ja doch. Also,
ich dachte, ich schmücke es ein bisschen aus. Kleine Studie, cool. Aber ja.
Sehr witzig. Torben, nur kurze Interessensfrage. Warum nehmt ihr 3 Paar ab?
Weil nachgewiesen, also du steigerst von, ich müsste jetzt lügen, das musst du rausschneiden, weil ich es nicht genau weiß, aber du steigerst den Erregernachweis von, ich glaube, 92% auf 96%. Und deswegen haben wir gesagt,
spannend.
Deswegen haben wir gesagt, aber die Zahlen können, aber irgendwie in dem Bereich bewegen wir uns. Und dann, deswegen haben wir gesagt, bei allen kritisch Kranken nehmen wir 3 Paar ab.
Spannend.
Also, weil uns diese 4% dann für die kritisch Kranken
wichtig
sind.
Leuchtet total ein.
Alles auf peripherer Station kriegt nur 2 Paar. Also, weil es sonst einfach zu teuer wird.
Patient Blood Management und so.
Also es gibt so ein Merkblatt von den Penner-Blogs von uns zum Thema Blutkulturen auch, da steht drauf, dass die 3 Paar die Sensitivität auf 98% erhöhen. Ich weiß nicht, irgendwann habt ihr dazu früher mal was gemacht, ja.
Genau, das ist genau das.
Das habe ich also, irgendwo, ja, genau.
Mega genau, cool.
Von was weiß ich nicht, aber 98%, genau. Also es war dann nochmal ein Tick, also das andere war auch über 90, also 2 Paar sind auch schon über 90 und du steigerst es dann nochmal. Genau.
Cool. Ja, für meine Studie bleiben wir auf der Intensivstation und es geht mal wieder um Beatmung. Torben, was macht ihr denn auf der Intensiv mit eurem Patienten, wenn ihr sie extubiert habt? Macht ihr NIF drauf, macht ihr Highflow dran, macht ihr einfach normalen Sauerstoff dran? Wie macht ihr das so normalerweise?
Das kommt natürlich sehr auf den Patienten, die Patientin an, aber die Standard-Extubation wäre, wie sagt man auf Englisch, Non-Rebreather Mask mit 8 bis 10 Litern. Wenn das nicht ausreicht vor der Reintubation, würden wir über NIV oder High Flow nachdenken. Und da ist bei mir meistens die Entscheidung, ist es ein reines Oxygenierungsproblem bei guter Atemmechanik, dann würde ich eher zum High Flow tendieren. Ist es eher ein kombiniertes Problem oder eine schlechte Atemmechanik, tendiere ich eher zu NIF. Das ist so Ja.
Und gibt es Patienten, die du unmittelbar nach der Extubation prophylaktisch ans NIF nimmst, weil du das Gefühl hast, es ist so ein bisschen wackelig?
Also wenn ich sie geplant extubiere, selten, muss ich sagen. Nee, ist selten, dass ich das mir vorher schon überlege. Also es ist schon so, dass ich, wenn es wackelig ist, sage, hier räum das Gerät mal noch nicht raus. Mhm. Also wir haben ja so ein Free-Floating-Beatmungsgerätsystem, also wir haben es nicht fest verbaut in den einzelnen Patientenzimmern, sondern die werden rein und raus geschoben. Und dass man dann schon sagt, hier, lass die Maschine nochmal drin stehen. Aber dass ich sie extubiere und dann direkt die NIF-Maske wieder draufsetze, dann würde ich sie, glaube ich, nicht extubieren. Das wäre, also wenn ich das Gefühl hätte, das müsste ich machen.
Sehr spannend. Genau darum geht es in meiner Studie, die ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar ist der Titel Prophylactic Non-Invasive Ventilation After Extubation in High-Risk Patients Without Hypercapnia. Ist von Tille Thiel, wie auch immer man ihn ausspricht, der ist wahrscheinlich Franzose, et al., erschienen in Intensive Care Medicine im April 2026. Je nach PatientInnen-Klientel haben Intensivpatientinnen nach einer geplanten Extubation ein Risiko für eine Reintubation von ca. 10-15%. Bei Patienten mit vielen Risikofaktoren können es sogar über 20% sein. Aktuell wird in den gängigen Guidelines die Verwendung von NIF empfohlen für Patienten mit einem hohen Risiko für ein Extubationsversagen. Allerdings ist die Rolle des Vorliegens oder eben auch des Nichtvorliegens einer Hyperkapnie vor der Extubation beim Erfolg von NIF zur Vermeidung einer Reintubation unklar. Alle bisherigen Studien mit dieser Fragestellung hatten nämlich einen sehr hohen Prozentsatz von hyperkapnischen Patienten mit eingeschlossen. Deswegen kann man diese Frage bisher nicht beantworten. Und genau das war das Ziel dieser Studie. Sie haben sich nämlich angeschaut, wie effektiv NIF im Wechsel mit Highflow verglichen mit nur Highflow ist, im prophylaktischen Einsatz zur Vermeidung einer Reintubation bei Patienten, die geplant extubiert wurden. Zu den Methoden. Es ist eine Post-Hoc-Analyse von zwei großen multizentrischen Studien zur Extubation. Beide Originalstudien haben andere Outcomes untersucht als diese Studie, die ich euch heute mitgebracht habe, aber beide hatten identische Einschlusskriterien. Die Einschlusskriterien waren, dass die PatientInnen mindestens 24 Stunden mechanisch beatmet sein mussten und einen erfolgreichen Spontaneous Breathing Trial, also Spontanatmenversuch, durchlaufen haben mussten vor der Extubation. Die PatientInnen mussten ein hohes Risiko für ein Extubationsversagen haben, was definiert war als ein Alter über 65 Jahre und oder eine chronische Herz- oder Lungenerkrankung. Und PatientInnen mit einem Schädel-Hirn-Trauma, neuromuskulären Erkrankungen und einer DNI-Order zum Zeitpunkt der Extubation wurden ausgeschlossen. Die aktuelle Studie, also die ich euch heute mitgebracht habe, schloss alle PatientInnen ein, die am Extubationstag vor der Extubation normokapnisch waren und diese erhielten, die dann entweder, weil es ja eine Post-Hoc-Analyse war, NIF und Highflow im Wechsel erhalten hatten oder nur Highflow und das innerhalb der ersten 48 Stunden nach Extubation. Die AutorInnen legten sehr, sehr viel Wert darauf, dass sowohl NIF als auch Highflow nur als prophylaktische Maßnahme eingesetzt werden sollte. Und wenn NIF als therapeutische oder auch Highflow als therapeutische Maßnahme eingesetzt wurde, musste das klar dokumentiert werden. Und das haben sie sich auch nochmal separat angeschaut. Patienten, die nach Extubation normalen Sauerstoff erhielten, auch wenn das im Wechsel mit NIF war, wurden ausgeschlossen, weil die AutorInnen keine weitere zusätzliche Maßnahme mit untersuchen wollten. Sie argumentieren, das wäre zu komplex geworden. Das NIF-Protokoll sah vor, dass die NIF so schnell wie möglich nach der Extubation begonnen werden sollte und die erste NIF-Phase sollte mindestens 4 Stunden dauern. Danach waren die Intervalle, wie lange genifft wurde und wie lange dazwischen Pause gemacht wurde, den behandelnden ÄrztInnen vorbehalten. Das Ziel war allerdings mindestens 12 Stunden NIF während der ersten 24 Stunden. Die NIF-Einstellungen waren relativ gängige Einstellungen für intensivmedizinische PatientInnen. Ein Pressure Support von mindestens 5 cm H2O, um ein Tidalvolumen von 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen und ein PEEP von 5 bis 10 cm H2O. Beim High Flow waren es 50 Liter Flow, eine Temperatur von 37 Grad und die FiO2 sollte bei beiden Verfahren so eingestellt werden, dass ein SpO2 über 92% erreicht wurde. Zu den Outcomes. Als Primary Outcome haben die AutorInnen gewählt, die Anzahl der PatientInnen, die innerhalb der ersten 7 Tage nach Extubation eine Reanimation benötigten. Eine Reintubation benötigten, Freudscher Versprecher. PatientInnen wurden sofort entubiert bei Kreislaufstillstand, einem GCS-Abfall unter eine GCS von 12, Vasopressorbedarf, Zeichen einer Hypoperfusion, schweres respiratorisches Versagen, definiert als Tachypnoe, klinische Zeichen des Respiratory Distress, respiratorische Azidose, Hypoxämie und so weiter. Das finde ich schon, das ist schon mein erster Kritikpunkt an dieser Studie, dass die Patienten bei einer GCS unter 12 sofort intubiert wurden oder wenn sie zunehmend Vasopressoren gebraucht haben, das, wie soll ich sagen, erscheint mir dann doch an manchen Stellen ein wenig weit hergeholt. Dass man bei einem Kreislaufstillstand intubiert wird, das macht für mich total Sinn, auch bei einem schweren respiratorischen Versagen, aber die anderen 2 Punkte finde ich diskutabel. Die Secondary Outcomes waren Extubationsversagen, Reintubation nach 48, 72 Stunden und bis zur Intensiventlassung, Intensivaufenthaltsdauer und Mortalität bis hin zu Tag 60 nach der Extubation. Von den 1610 PatientInnen aus den 2 originalen Studien wurden 255 ausgeschlossen, weil sie hyperkapnisch waren und 494 wurden ausgeschlossen, weil sie normalen Sauerstoff erhielten. Es wurden also insgesamt dann 829 PatientInnen in die Studie eingeschlossen, davon 540 in der NIF- und Highflow-Gruppe und 289 in der nur Highflow-Gruppe. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum die Gruppen so unterschiedlich sind, das liegt einfach an dem Studiendesign, weil es ist halt eine Post-Hoc-Analyse und deswegen haben sie die Patienten nicht gleichermaßen in 2 Gruppen randomisiert, sondern sich einfach die Patienten angeschaut, die es halt schon gab in den 2 anderen Studien. Deswegen sind die Gruppen nicht gleich groß, was man natürlich aber auch als Kritikpunkt erwähnen könnte. Hinsichtlich des Primary Outcomes kam heraus, dass eine Reintubation innerhalb der ersten 7 Tage in 11,8% in der NIF- und Highflow-Gruppe notwendig war und in 17,6% in der Gruppe, die nur Highflow erhielt. Das ist statistisch signifikant. Und die AutorInnen haben dann noch eine G-Computation gerechnet. Das habe ich einmal kurz für uns alle nachgeguckt, was das eigentlich genau ist. Und zwar ist es eine statistische Methode zur Schätzung kausaler Effekte, die auf einer modellbasierten Standardisierung beruht. Das heißt, es simuliert quasi, was passieren würde, wenn alle Personen in einer Studienpopulation eine bestimmte Behandlungsstrategie erhalten würden. Also in diesem Fall entweder NIF und Highflow oder nur Highflow im Vergleich zu der anderen Strategie. Und der Vorteil ist hier vor allem, dass es weniger Confounding Bias gibt bei solchen nicht randomisierten Analysen. Das war nur ein kleiner Statistikexkurs. Diese G-Computation ergab eine geschätzte Risikoreduktion für eine Reintubation von minus 5,6% für die NIF- und Highflow-Strategie. Hinsichtlich der Secondary Outcomes kann man es recht kurz machen. Es gab ein signifikant selteneres Post-Extubation Respiratory Failure und seltenere Reintubationen bis Intensiventlassung in der Gruppe, die zusätzlich NIF erhielt. Es gab aber keinen Unterschied hinsichtlich der Mortalität in beiden Gruppen und auch keinen Unterschied hinsichtlich der Zeit bis zur Reintubation und hinsichtlich der Gründe für eine Reintubation. Das fand ich noch ganz spannend, weil man sich ja manchmal doch fragt, ob man zum Beispiel PatientInnen, die man eigentlich am besten zügiger reintubiert hätte, mit NIF dann tagelang noch irgendwie durcheiert, bis sie dann doch wieder einen Tubus bekommen und diese Ergebnisse sprechen auf jeden Fall dagegen, dass das bei dieser Population der Fall gewesen ist. Zu den Limitationen, ein paar habe ich gerade schon erwähnt. Es ist halt auch einfach eine Post-Hoc-Analyse, also es ist keine randomisiert kontrollierte Studie und ich fand es persönlich schade, dass sie die normale Sauerstoffgabe nicht untersucht haben, Weil so wie Torben das eben gesagt hat, auch bei Patienten, wo ich denke, naja, die haben schon eher ein höheres Risiko, wäre meine primäre Strategie vermutlich trotzdem unmittelbar nach der Extubation da erstmal Sauerstoff drauf zu tun und nicht direkt die NIF-Maske. Und damit waren sie aus dieser Studie halt raus. Und eben das, was ich gerade gesagt habe, dass die Gruppen sehr unterschiedlich groß sind. Ich denke, man darf diese Studie aufgrund dieser Limitationen nicht zu hoch aufhängen. Trotzdem fand ich sehr, sehr spannend. Und ich denke, gerade bei PatientInnen, ja, weiß ich nicht, herzchirurgische PatientInnen, die möglicherweise vielleicht noch ein bisschen hypervolem sind oder Leute, wo ich sonst denke, das könnte vielleicht schwierig werden mit der Extubation. Man möchte sie aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, weil man sie neurologisch beurteilen möchte oder so, trotzdem gerne extubieren. Ja, verschiebt das, glaube ich, meine persönliche Tendenz ein bisschen weiter in Richtung NIF.
Oder ich glaube auch, dass NIF ist auf jeden Fall vor der Reintubation immer das Mittel, Go-to. Also herzchirurgisch habe ich nicht, aber neurologisch habe ich ja gar nicht so selten, dass ich die dann nicht vernünftig sediert kriege, dass ich sie zumindest ein bisschen neurologisch beurteilen kann. Jetzt sieht das jeder Neurologe anders, aber ich sage jetzt mal, ein rein mit Dextor sedierter Patient ist ja durchaus zumindest von der Fokalneurologie her beurteilbar.
Keine Ahnung, ich glaube, Patienten profitieren schon auch davon, dass sie halt so früh wie möglich, wenn sie dann bereit sind, extubiert werden. Nee, klar, nein, weiß ich, dass du das nicht sagen wolltest. Ich wollte es nur gerne nochmal kurz klarstellen irgendwie. Und ja, gerade, gut, ich meine, sie haben jetzt alle Hyperkapnischen hier ausgeschlossen, aber welche man ja manchmal schon recht wackelig extubiert, sind irgendwelche Asthmatiker oder Zeopädisten, wo man denkt, die werden jetzt am Tubus halt auch nicht mehr besser und die können dann ja noch ein bisschen niffen irgendwie. Genau. Nee, ich fand es einfach sehr spannend und ich denke halt.
COPD ist ein guter Punkt, da gebe ich dir absolut recht. Beim COPD würde ich auch drüber nachdenken, die direkt danach an die NIF zu nehmen.
Ja.
Als Strategie, aber das, also oder chronische Lungenerkrankungen.
Ja, voll.
Das ist ein Punkt, da, also ich brauchte gerade ein Konstrukt in meinem Kopf und da kann ich gut mitgehen, dass man das bei denen als Strategie wählt. Gut. Dana, cool. Henning, habt ihr noch? Dann würde ich mein zweites und letztes Trial dieses Journal Clubs machen. Der Titel ist Bleeding Risk with Apixaban versus Rivaroxaban in Acute Venous Thromboembolism. New England Journal of Medicine, März 2026. Also aktuelles Paper. Ihr merkt, dieses Mal keine anästhesiologischen Paper von mir. Ja, worum geht's? Also am Ende eine venöse, also eine tiefe Beinvenenthrombose, würde man auf Deutsch sagen, kommt häufig vor, 1 bis 2 Fälle pro 1000 Personen und das Ganze im Alter steigend. Alle diese Leute müssen für mindestens 3 Monate therapeutisch antikoaguliert werden und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal gibt es das Xarelto, also Rivaroxaban, dann gibt es Apixaban, das Eliquis und dann natürlich früher die Vitamin K-Antagonisten. Ich weiß, es gibt auch noch Pradaxa und. Ich will nur kurz nochmal auf Makomar eingehen, weil schon in älteren Studien nachgewiesen wurde, dass Makomar zu einem höheren Blutungsrisiko führt und das trotz dem Monitoring, das wir bei Makomar machen, was wir ja bei Xarelto und Eliquis und Span. Und deswegen ist das Makomar ja für diese Indikation quasi raus. Also wenn die Nierenfunktion jetzt nicht wirklich, wenn gar nichts mehr geht, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, Makomar für sowas zu nehmen. Genau. So viel also zum Setting. Das ist eine australisch-neuseeländische Studie, pragmatischer Trial. Also haben sie gesagt, wir randomisieren die 1:1 entweder zu Apixaban oder zu Rivaroxaban. Alle, die eine nachgewiesene tiefe Beinvenenthrombose haben. Mussten älter als 18 Jahre sein, durften keine Antikoagulation vorher nehmen. Das ist natürlich wichtig, dass alle raus sind, die vorher schon irgendwie antikoaguliert waren. Sie mussten eine GFR über 30 haben, sie durften keine Leberinsuffizienz haben und jetzt kommen noch zwei, finde ich, wichtige Punkte. Sie durften nämlich kein Malignom haben. Damit schmeißt man natürlich eine ganze Menge Risikopatienten raus und Patientinnen und Patienten mit größer 120 Kilo waren auch raus. Leberzirrhose, gut, Schwangerschaft ist immer raus und andere Gründe für eine Antikoagulation, wie zum Beispiel Vorhofflimmern, war auch raus. Genau, sie wurden randomisiert, entweder Rivaroxaban 15 Milligramm zweimal täglich für 21 Tage, danach 20 Milligramm einmal täglich oder Apixaban 10 Milligramm zweimal täglich für 7 Tage und danach 5 Milligramm zweimal täglich. Also das ist das normale Schema, was wir aus Deutschland auch kennen für beide Medikamente. Primary Outcome war Clinical Relevant Bleeding, was definiert war als HB-Verlust von 1 Gramm pro Deziliter beziehungsweise der Transfusion von mindestens 2 EKs oder Transfusionseinheiten, heißt es hier. Ich bin nicht sicher, wie Australien und Neuseeland transfundieren, ob die Vollblut- oder Erythrozytenkonzentrate. Ich würde jetzt mal von Erythrozytenkonzentraten ausgehen, aber ich weiß es nicht sicher. Genau. Nee, im zweiten Satz steht's. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Packed Red Blood Cells, das wird also werden Erykonzentrate sein und nicht Vollblut. Genau. Und Secondary Outcome war nicht klinisch relevante Blutung, was alle Blutungen waren, die Kriterien nicht erfüllt haben, die ich gerade genannt habe. Also eine Blutung, aber weniger HB-Abfall, weniger Transfusion. Und dann ein Wiederauftreten der venösen Thrombose, trotz der Antikoagulation mit Nachweis in der Sonographie, Thrombembolie, eine Lungenembolie und so weiter und so weiter. Genau. Und dann kommen wir zu den Ergebnissen. Es wurden 2760 Patientinnen und Patienten randomisiert, 1370 in die Apixaban-Gruppe und 1390 in die Rivaroxaban-Gruppe. Die Gruppen waren gleich verteilt. Da waren keine Ausreißer, weder in der Ethnie, noch im Geschlecht, noch im Gewicht. Es ist alles well balanced, wie man so sagen würde. Und das Primary Outcome, also eine klinisch relevante Blutung, trat in 44, also in 3,3% in der Apixaban-Gruppe und in 96, doppelt so viel, in der Rivaroxaban-Gruppe. Das sind 7,1% vor. Das ist klinisch signifikant. Der Tod trat übrigens Secondary Outcome nur in einem Patienten aufgrund von einer Blutung, in einem Patienten in der Apixaban-Gruppe und in 4 Patienten in der Rivaroxaban-Gruppe auf, was auch was auch relevant ist. Somit muss man ehrlicherweise sagen, dass für diese Indikation das Apixaban dem Rivaroxaban überlegen scheint. Auch wenn die Studie aus meiner Sicht so ein paar Limitationen hat, die ist, soweit ich eine internistische Studie gut beurteilen kann, wirklich gut gemacht. Was mich stört, ist einmal der Ausschluss von wirklich klinisch relevanten Patientengruppen, also Malignom, Gewicht, hohes Gewicht. Dann der Ausschluss von Krankheitsbildern, die auch zu einer Antikoagulation führen. Also ich verstehe, das war für die Sauberkeit der Gruppe wichtig, die Vorhofflimmern rauszunehmen, aber viel mehr Leute werden ja aufgrund von Vorhofflimmern antikoaguliert. Das ist ja viel häufiger als wegen einer Lungenembolie oder einer tiefen Beinvenenthrombose. Das heißt, eigentlich bräuchte man vielleicht auch in einer separaten Studie, aber zusätzlich Daten zu den Vorhofflimmerern, weil das ja eigentlich die Hauptindikation ist. Das waren so die Hauptsachen, wo ich so dachte, okay, schade, dass man jetzt genau die Beinvenenthrombosen genommen hat, die mich ja eigentlich viel weniger interessieren als das Vorhofflimmern, für das ich es regelmäßig einsetze oder wofür das es regelmäßig eingesetzt wird. Was auch spannend ist, dass ein Großteil der Blutungen in der Rivaroxaban-Gruppe in dieser 21-Tage-Loading-Phase aufgetreten ist. Also das heißt, da wo sie 2x15 Milligramm nehmen, was ja auch irgendwie Sinn macht, aber das scheint beim Rivaroxaban die gefährliche Phase zu sein. Ich habe es nachgeguckt. Rivaroxaban ist als Generikum verfügbar, Apixaban nicht. Das führt zu einer Preissteigerung in Deutschland. Ja, kommt ja immer darauf an, über welche Apotheken und wie man das bezieht, aber wir reden ungefähr von einer Verfünffachung von der Therapie.
Krass.
Jetzt fürs deutsche Gesundheitssystem, glaube ich, nicht so relevant. Ich glaube, wenn man Eliquis verschreibt, also Apixaban, dann kriegen die Patientinnen und Patienten das auch. Für Länder, wo die Leute das selbst bezahlen müssen, ist eine Verfünffachung und vielleicht ist es in den USA sogar noch mehr, ja, einfach wirklich relevant. Ne? Also ich meine, wenn du plötzlich dir überlegen musst, ob du 40 oder 200 Euro jeden Monat bezahlst, in einem Land, wo du nicht staatlich versichert bist und deine Versicherung als Low Income noch selbst bezahlen musst, das kann schon relevant sein. Nichtsdestotrotz scheint es, zumindest nach dieser Studie, scheint es Apixaban das der bessere Wirkstoff zu sein. Was man ja auch so von Niereninsuffizienz und so wäre auch, war auch vor dieser Studie, also es passt in mein Bild. Der einzige Nachteil ist, dass man es zweimal täglich nehmen muss und nicht einmal täglich reicht.
Aber schon krass, wenn halt irgendwie immer Geld ein relevanter Faktor ist, ob es dir gesundheitlich besser geht oder schlechter geht. Ich habe jetzt kürzlich eine Situation im Freundeskreis gehabt, wo jemand sich mit dem Knie wehgetan hat, also Knie verdreht, Röntgenbild gemacht, aber wir wissen alle, das hilft nicht so viel. Und wann kriegst du einen MRT-Termin? Ja, kommt halt drauf an, wie du versichert bist, ne?
Absolut.
Ja.
Das ist so. Ja, wie du versichert bist oder wen du kennst, ne? Also eins von den beiden.
Ja gut, wir als Ärztinnen und Ärzte haben da vielleicht noch die ein oder anderen Kontakte, sodass es, also ich bin selber gesetzlich versichert und habe mit Sicherheit schon, bin da vorgezogen worden, aber nichtsdestotrotz ist das System scheiße.
Das System ist Vollkacke und ich bin auch gesetzlich versichert, aber ja, man holt sich denn das halt anders, ne? Also.
Ja.
Ja. Ja.
Tja, schließen wir unseren Journal Club ab, oder?
Das Codewort für den Journal Club lautet
Apixaban?
Ja, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich NIV gesagt, aber gut, dann lautet das Codewort für den Journal Club lautet Apixaban.